Herzlich willkommen bei Tonritas Kessel, dem Podcast rund um heimische Magie, Zaunreiten, Runenzauber, nordischen Schamanismus. Mein Name ist Annette Baumgarten, ich bin Autorin, Hexe, Wölver, Zauberwirkerin. Seit vielen Jahren unterrichte ich in Präsenz und online schamanisch-magische Wege. Meine Aufgabe sehe ich darin, Menschen zu helfen, ihre eigenständige spirituelle Verbindung zu entdecken und Bestimmung zu finden und dabei den Bezug zur Realität zu verlieren. Wow, das ist jetzt schon die dritte Folge über die mystische Kraft der Tiere. Und da es noch so viel über die verschiedenen Tiere zu erzählen gibt, werden die Folgen zu diesem Thema sich künftig mit anderen Themen abwechseln. Nächstes Mal zum Beispiel werde ich etwas über die Kraft und den Zauber der Runen erzählen. Ich hoffe, du wirst dann trotzdem wieder dabei sein. Heute erzähle ich über den Hasen, die Schlange, die Eule und den Raben. Sie alle sind schon sehr lange und eng mit der Magie und der Hexenkraft verbunden. Los geht es heute mit dem Hasen, einem ausgesprochenen Hexen- und Zaubertier. In den Geschichten vieler Länder gelten Hasen als magische, mit Wohlstand und Fruchtbarkeit verbundene Tiere. In manchen Gegenden hält man sie für die Reittiere von Zauberern und Geistern. Im 8. Jahrhundert verbot der Papst das Essen von Hasenfleisch wegen dessen angeblicher erotisierender Wirkung. In Klöstern war Hasenfleisch auch deshalb untersagt. Manchen Sagen nach verkünden Hasen Unglück. Erlebt habe ich selbst eher das Gegenteil. So freue ich mich immer, wenn ich einen Hasen sehe und verstehe dies als gutes Zeichen. In der Antike waren Hasen eine der Opfergaben an Aphrodite. Außerdem gelten sie als eng verbunden mit der Göttin Diana und mit Bacchus. Die vermehrungsfreudigen Hasen waren überall Symbol für Erotik und Fruchtbarkeit. Dies verband sie unter anderem mit den dazugehörigen heidnischen Göttinnen und Göttern. Vielleicht deshalb galt der Hase als besonders magisch und als Verbündeter allerlei Zaubervolks. Der Begriff Hasenfrau war im deutschsprachigen Raum einst ein Synonym für Hexen. Legenden um zaubernde Frauen in Hasengestalt gibt es in ganz Europa. Aus Schottland ist sogar ein Zauberspruch überliefert, mit dem sich die Hexen in Hasen und wieder zurückverwandelt haben sollen. Im Jahr 1662 legte in Schottland Isobel Gaudy ein besonders umfassendes Geständnis zur Hexerei ab. Sie berichtete, dass sie und andere Mitglieder ihres Hexenzirkels sich in Tiergestalt und besonders häufig in der des Hasen in das Reich der Elfenkönigin begaben. Sogar der Zaubervers, den sie genutzt haben soll, ist in den Gerichtsprotokollen enthalten. Ich werde zu einem Hasen werden, mit Kummer und Schmerz und wenig Sorge, und ich werde im Namen des Teufels gehen, ei, obwohl ich wieder nach Hause komme. Der Vers, um sich zurückzuverwandeln, lautete: Hase, Hase, Gott sende dir Schutz, ich bin jetzt in Hasengestalt, doch jetzt werde ich wieder in Frauengestalt sein. Hasenhexen sollen eng mit dem Wetter verbunden gewesen sein, sie konnten nach Belieben Nebel, Stürme und Gewitter heraufbeschwören oder für Fruchtbarkeit und Sonnenschein sorgen. In den Überlieferungen pflegen die Hasenfrauen enge Beziehungen zu Göttinnen der Zauberei, wie Holda, Holle, Diana und anderen. Es heißt, dass sie während der Rauhnächte Holdas wildem Zug folgen oder diesem die Lichter vorantragen und so von Gejagten selbst zu Jägerinnen werden. Die Gestalt der Hasenhexen wird häufig als auffällig groß beschrieben, in weiß, schwarz oder feurigem Rot gekleidet. Auch Kobolde können in Gestalt von Hasen erscheinen. Sie ziehen dann Wagen, weben, wecken schlafende Wachen oder bestrafen Jäger und Wilderer. Im Schlesischen gibt es Erzählungen von hilfreichen Geisterhasen, die Käse, Brot, Geld und Getreide bringen können. Insgesamt zeigen sich einige Geistwesen in Gestalt von Hasen, vertraut von Zauberern und Hexen, die Seelen Verstorbener, Kobolde, Feenvolk, Hausgeister und auch die Zaubernden selbst. Der Göttin Nehalenia wird eine Verbindung zum Hasen nachgesagt, was ich besonders spannend finde, weil auch Nehalenia oft mit Wetter, Nebel, Handel, Fruchtbarkeit und mit dem Jenseits in Zusammenhang gebracht wird. Alles Dinge, die man noch Jahrhunderte später dem Hasen und vor allem auch den Hasenhexen nachsagte. Das nächste Tier, das ich besprechen möchte, ist die Schlange. Menschen scheinen von jeher von der Schlange und ihren Fähigkeiten fasziniert gewesen zu sein. Zahlreiche Mythen und Sagen ranken sich um diese besonderen Tiere. Und für die verschiedensten Themen scheinen sie den Menschen ein Symbol zu sein. Obwohl sie keine Beine hat, ist sie in der Lage, sich blitzschnell zu bewegen. Ihr Biss ist schmerzhaft und manchmal durch sein Gift auch sehr gefährlich. Sie ist scheinbar in der Lage, sich durch Häutung zu verjüngen. Ihr Blick wirkt hypnotisch und starr. Schlangen lösen bei vielen Menschen regelrechte Urängste aus, wohingegen andere von ihnen fasziniert sind und ihre ästhetische Gestalt und ihre Schönheit bewundern. Seit mehr als 100 Millionen Jahren existieren Schlangen auf dieser Erde und sie haben in dieser Zeit nahezu alle Regionen der Welt bevölkert. Schlangen sind immer Raubtiere und Karnivoren. Sie können sich nicht vegan ernähren. Meistens leben sie als Einzelgänger. Schlangen gelten gleichermaßen als Symbole für Krankheit und Tod, wie auch für Wiedergeburt, Heilung und Unsterblichkeit. Die Mythen um und über Schlangen sind ambivalent und vielfältig. Im alten Griechenland galten Schlangen als die Beschützer der Unterwelt. Ihre Häutung war ein Zeichen für Wiedergeburt, Jugend und Unsterblichkeit. Auch wahrsagende Fähigkeiten wurden ihnen zugesprochen. Der Kessel von Gundestrup ist ein reich verzierter silberner Kessel aus der Latenzzeit, also 5. bis 1. Jahrhundert vor Christus. Und es findet sich darauf eine Darstellung eines Schamanen oder eines gehörnten Gottes, der eine gehörnte Schlange in der Hand hält. In der nordischen Mythologie haben Schlangen oft, aber nicht immer, die Rolle von Schadensbringern. Aber sie spielen dennoch eine wichtige Rolle im Kosmos und im Weltgefüge. Der Nidhöggr ist ein Totendrache, der an den Wurzeln der Weltenesche lebt und beständig an ihr jagt. Jörmungandr, was übersetzt Erdzauberwesen oder gewaltiges Zauberwesen bedeutet, ist der Name der weltumspannenden Seeschlange, die im Urmeer liegt. Sie beißt sich in ihren eigenen Schwanz und bildet so einen geschlossenen Kreis um Midgard herum. Zum Ragnarök lässt sie ihren Schwanz los und kämpft gegen die Götter. Thor und Jörmungandr töten sich dabei gegenseitig. Odin schleicht sich in Gestalt einer Schlange zur Riesin Gunnlöð, deren Name Einladung zum Kampf bedeutet, und stiehlt so den heiligen Met aus dem Reich der Riesen. Der Drache Lindworm Fafnir, der von Sigurd getötet wird, ist eigentlich ein Zwerg. Im altisländischen Text Landnámabók wird berichtet, dass seit frühester Zeit alle Schiffe, die sich Island näherten, ihre Drachen- oder Schlangenköpfe abnehmen mussten, da sich die Landwirtier, die Geister und Hüter des Landes, sonst bedroht fühlten. Auf Gotland fand sich auf einem Bildstein aus der Zeit zwischen 400 und 600 nach unserer Zeitrechnung die Darstellung einer Frau, die breitbeinig und in jeder Hand eine Schlange haltend auf einem kleinen Hügel sitzt. Über ihr befindet sich eine Art Triskele aus drei Schlangenwesen mit Tierköpfen. Die Abbildung konnte bis heute nicht eindeutig geklärt werden. Meine Meinung dazu ist, dass es sich bei ihr um eine Seyðr-Praktizierende im Vollbesitz ihrer Kraft handelt. Sie erinnert etwas an die Figur der minoischen Schlangengöttin, der Priesterin aus Kreta. Ebenfalls auf Gotland gibt es einen Bildstein, bei dem man glaubt, dass zwei abgebildete Schlangen, die je eine Sonnenscheibe umringen, für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang stehen. Auf den bronzezeitlichen Felsritzungen in Schweden bei Tanum und Järrestad, die zahlreiche Schiffe und Sonnensymbole zeigen, finden sich etliche Schlangen. Im angelsächsischen Neunkräutersegen ist eine Schlange bzw. ein Wurm Verursacher von Krankheiten. Die Pflanzen und der Gott Woden vertreiben den Wurm. Auch in anderen austreibenden Zaubersprüchen personifizieren Pflanzen oder Würmer Krankheit und Leid. In der nordischen Mythologie ist Hyrrokin, Feuerspinnerin, eine Riesin von gewaltiger Kraft, die einen Wolf reitet, der mit einer Schlange gezäumt war. Im europäischen Hausgeisterglauben dagegen haben einige Wohlstand und gesundheitssichernde Geister die Gestalt einer Schlange. Eine Schlange im Keller zu haben und sie mit Milch zu füttern, galt als besonders glücksverheißend. Der weiße Haselwurm ist ein Geistwesen, das unter alten Haselbüschen leben soll. Es soll die Fähigkeit haben, Glück zu bringen, das Haus zu schützen, mit Tieren zu sprechen und auch sonst über große Weisheit verfügen. Ein anderes Tier, das eng mit Zauber und Hexen, Magie verbunden ist, ist die Eule. Die nachtfliegenden Eulen können nahezu lautlos durch die Dunkelheit gleiten. Ihre Schreie klingen oft heiser und unheimlich, und so ranken sich um sie allerlei Zauberglaube und mythische Erzählungen. Oft wird ihr Erscheinen als Omen verstanden, in manchen Gegenden als Unglück oder Tod verheißend, in anderen aber auch ganz im Gegenteil, als glücksbringend und als Verkünderin von gutem Wetter. Flavius Josephus, ein antiker Historiker, berichtet von einem germanischen Gefangenen, der das Erscheinen einer Eule als gutes Omen und als Zeichen für baldige Freiheit deutet. Weit verbreitet war auch der Glaube, dass sich in den Eulen die Geister des Waldes verbergen könnten. Elfenartige weibliche Wesen, die Sturm, Gewitter und Zauber über die Menschen bringen konnten, auch Hexen werden verdächtigt, sich in Eulen zu verwandeln. Oder sie tragen ihre Federn als Haarschmuck. In manchen Sagen um die wilde Jagd fliegt die Eule dieser voran. Daher zählt auch die Eule zu den Zauber- und Hexenvögeln, die eng mit der Anderswelt und der Magie verbunden sind. Eine Eulenfeder im Kopfkissen soll einen tiefen und festen Schlaf ermöglichen und auch kleinen Kindern das Einschlafen erleichtern. Hier wirkt wohl ein Glaube nach, dass Eulen Hüterinnen der Nacht und Schutzgeister über den Schlaf sind. Zudem gibt es den Volksglauben, dass eine Eulenfeder als Talisman getragen vor Hieb, Stich, Schuss und Schlag schützen soll. In der Edda wird die Eule als eines der Tiere erwähnt, die Träger der ursprünglichen Runen waren. Runen waren geritzt auf den Schnabel der Eule. Einige heutige Runenwirker glauben, dass es sich hierbei um die Rune Dagats, Tag, handeln könnte. In der griechischen Mythologie ist eine Eule, ein Steinkauz, Begleiterin der Göttin Athene. Sie gilt unter anderem als Göttin der Weisheit und der Strategie, was die Eule zu einem Symbol auch dafür macht. Und unser letztes Tier für heute, die Raben. Raben gelten als überaus klug und als häufige Vertraute und geistige Verbündete von Zaunreiterinnen, Zauberern, Schamaninnen und Wölfen. Diese nehmen in vielen Märchen und Mythen auch die Gestalt von Raben an. Den Mythen nach sind diese typische Seelenvögel. Manchmal geleiten sie Seelen ins Jenseits, ein andermal erscheint die Seele selbst in Rabengestalt. Die in manchen Bergregionen bekannten Naturgeister der Bergmännlein haben oft Raben als Begleiter. In den nordischen Mythen wird Odin, der Gott des Bewusstseins, von zwei Raben begleitet: Hugin, Gedanke, und Munin, Erinnerung. Mit ihren wunderschönen schwarzen Gefieder und auch weil sie früher häufig auf Schlachtfeldern oder an Galgenhügeln anzutreffen waren, gelten sie als Jenseitsboten und Totengeleiter. Durch ihre Nähe zu Tod und Jenseits galten Raben zu Unrecht lange als Unglücksvögel. Die Walküren der nordischen Mythen haben unter anderem die Gestalt von Raben. Die irische Morrigan gilt als eng verbunden mit den Raben und nimmt manchmal die Gestalt von Rabe oder Krähe an. Raben sind verbunden mit Zauber und Magie. Sie gelten als Hüter geheimen Wissens. Für mich persönlich sind Raben wahrhaft magische Tiere und Boten der Götter. Wenn ich beim Spazierengehen den unverwechselbaren Ruf des Kolkrabens höre, dann freue ich mich immer sehr. Als ich vor einigen Jahren mit der Familie in meine alte Heimat zurückgezogen bin, haben wir es als besonders gutes Zeichen wahrgenommen, dass uns das Rufen der Raben hier am Haus begrüßte. Das war es für heute. Ich hoffe, es hat dir Freude gemacht, mir zuzuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, lass mir bitte einen Kommentar da oder sogar eine Bewertung. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen und ich lese sie alle. Die Phygia, der persönliche Schutzgeist aus den nordischen Mythen, kann übrigens auch Tiergestalt haben oder annehmen. Falls du deine Phygia bisher noch nicht kennst, dann wäre es höchste Zeit, mit dem Basiskurs Zaunreiten nordischer Schamanismus zu beginnen. Hier lernst du Rituale für den Schutz, du erfährst, wie du selbstständig auf dem Seelenflug gehen kannst Du begegnest Ahnen und Göttern, aber vor allem triffst du deine Phygia, deinen Schutzgeist, und lernst dich mit ihr zu verbinden. Schau einfach in die Infos zu dieser Folge, dort hinterlege ich dir den Link zum Kurs. Beim nächsten Mal beginne ich, wie schon erzählt, mit einem neuen Thema. Ich werde über die Runen sprechen. Da es auch über die Runen so viel zu erzählen gibt, werden wir uns über mehrere Folgen und vermutlich immer mal abwechselnd mit anderen Themen damit beschäftigen. Ich wünsche dir eine magische Zeit. Mögen Götter, Geister und Ahnen mit freundlichen Augen auf dich sehen. Für gute Ernte und Frieden. Tschüss.